Schönen guten Tag, dies ist die erste Neujahrsfolge von Follow the Rechtsstaat. Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, der Neujahrsfolge, wie gesagt. Was ist Follow the Rechtsstaat? Für die, die uns jetzt das erste Mal hier hören, das ist der Podcast der Zeitschrift Ping, Privacy in Germany. Und wir werden auch 2026 nicht aufhören, uns zu befassen mit Fragen des Rechtsstaats, des Verfassungsrechts, insbesondere aber auch die Fragen der Informationsfreiheit und des Datenschutzes. Ich bin Nico Herting, Herausgeber der Ping unter anderem, und ich spreche auch heute in bewährter Manier mit dem lieben Stefan Brink, der am anderen Ende der Republik gerade sitzt. Hallo Stefan.
Hallo Nico, freut mich sehr. Ich bin auch bald wieder in Berlin und werde auch da wieder versuchen, Gutes zu leisten, trotz Stromausfall, Kälte und Digitalisierungsmängeln, die ich mit meinem Institut wieder natürlich jedenfalls im Jahr 2026 restlos aufarbeiten werde. So viel zu den falschen Vorsätzen fürs neue Jahr. Wir steigen direkt ein, lieber Nico. Querbeet haben wir zwei kurze Themen, die wir uns mal anschauen. Ein, wie ich fand, sehr schöner Beitrag von Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck auf netzpolitik.org. Die haben sich gekümmert um eine parlamentarische Anfrage der Linken, die die Bundesregierung gefragt hat, ob deutsche Sicherheitsbehörden eigentlich Kunden sind bei sogenannten Data Brokern, nämlich bei Datenhändlern, die mit Daten, personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern, ja, ihr Gewerbe treiben. Und so wurde die Bundesregierung gefragt, kauft ihr eigentlich bei denen auch ein? Und siehe da, die Bundesregierung zeigte sich sehr zugeknöpft auf die parlamentarische kleine Anfrage der Linken, sagte nämlich erstmal, wir sagen nichts, lehnte die Information des Bundestags über das Thema ab. Das sei viel zu geheim und würde die Arbeitsmöglichkeiten der Sicherheitsbehörden, sowohl des Bundeskriminalamts als auch der Bundespolizei und natürlich auch der Nachrichtendienste, geradezu gefährden. Und deswegen wurde noch nicht mal, was wirklich ungewöhnlich ist, dem Bundestag oder hier der linken Fraktion angeboten, die Informationen in eingestufter Form, also als Verschlusssache, zugänglich zu machen, sondern die Bundesregierung lehnte grundsätzlich ab, darüber was zu sagen. Allerdings haben sie ein Sätzchen rausgelassen, das einen aufhorchen lässt als Datenschützer. Sie schreiben nämlich, die Bundesregierung schließt nicht aus, dass der Bezug von personenbezogenen Daten von Datenhändlern im Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben angemessen sein kann. Dies muss im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Rechtslage individuell geprüft werden. Und da gehen natürlich die, ja, nicht unbedingt die Alarmglocken an, aber man fühlt sich doch schon herausgefordert, sich zu überlegen, ja, was macht ihr da eigentlich genau, dass staatliche Stellen auf Daten von sogenannten Data Brokern zugreifen. Das kennen wir hinlänglich aus dem Ausland, zum Beispiel die Abschiebebehörde ICE in den USA, die sich damit beschäftigt, Migranten aufzuspüren und wieder in ihre Heimatländer oder sonst wohin zu expedieren. Die arbeiten mit solchen Tracking-Daten, indem sie nämlich die Handys der Migranten und die entsprechenden Tracking-Daten dazu sich anschauen und damit die Aufenthaltsorte oder die Bewegungsprofile der Migranten aufspüren. Und was Ähnliches schließt also die Bundesregierung nicht aus, weil sie sagt, ja, die Sicherheitsbehörden können nicht nur auf Tracking-Daten von Datenhändlern zugreifen. Das können sie auf gesetzlicher Grundlage ohnehin tun, indem sie solche Daten zum Beispiel beschlagnahmen. Nein, sie sind auch Kunden oder können im Einzelfall auch Kunden sein. Sie kaufen dir ein, diese Daten. Das ist interessant. So interessant, dass sich immerhin der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags, ein neutraler Gutachterdienst des Bundestages, den er sich sozusagen hält, um sich selbst unabhängig von der Bundesregierung über Rechtsfragen informieren zu können. Dieser wissenschaftliche Dienst hat also ein Gutachten zum Thema gemacht, Titel Rechtliche Voraussetzungen und Grenzen des behördlichen Ankaufs von personenbezogenen Daten aus Werbedatenbanken, ein Gutachten aus dem November 2025. Und das kommt zum Ergebnis, also eine Rechtsgrundlage für den Ankauf solcher personenbezogenen Daten bei Data Brokern, Ankauf durch das Bundeskriminalamt oder durch die Bundespolizei sehen wir nicht. Bei den Nachrichtendiensten, ja, das ist Auslegungssache, das ist eine Frage der Bestimmtheit der Norm, das kann man nicht ganz eindeutig beantworten, aber jedenfalls BKA, Bundespolizei, da sagt der wissenschaftliche Dienst, sehen wir nichts. Nico, findest du das auch interessant oder problematisch, was da offensichtlich vor sich geht, oder hat dich das nicht überrascht?
Also erstmal ist es verdienstvoll von Netzpolitik. Das ist ja ein bisschen in einem weiteren Recherchezusammenhang entstanden, dieser Bericht und auch diese Anfrage. Es ist sehr verdienstvoll von Ingo Dachwitz und seinen Kollegen von Netzpolitik, dass sie ein Schlaglicht werfen auf diesen Graubereich. Das haben wir ja hier auch schon einmal gehabt, das Thema. Diesen Graubereich des Datenhandels, der viel zu wenig beleuchtet wird. Diese Data Brokers, um die es hier gibt, da gibt es ja die wahnsinnigsten Sachen, auch glaube ich eine, die auch glaube ich mit staatlich geförderten Mitteln agieren, die jetzt auftauchen in dem Bericht, wenn das so stimmt, habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Data Trader heißen die. Also das sind Unternehmen, die meist ganz, ja, Data Trader wäre so ein typischer Name von so einem Unternehmen. Das sind Unternehmen, die unter der Oberfläche, also nicht im Sinne von illegal, aber die also ganz diskret dann agieren, die in der breiten Öffentlichkeit meist nicht bekannt sind, aber aus der sich Unternehmen aus also jeglicher Art bedienen, weil sie von denen da größere Datenbestände beziehen können. Und die erfahren, wie ich seit Jahren meine, hierzulande viel zu wenig Aufmerksamkeit. Obwohl das da ja dann, ich meine, also Datenhandel als Kerngeschäft, also da würde man ja eigentlich erwarten, dass da die Datenschutzbehörden und die kritische Öffentlichkeit auch einen besonders kritischen Blick drauf hat, ist aber dann auch nicht der Fall. Und das von diesen Data Brokern, dass wiederum dann auch Sicherheitsbehörden sich dort bedienen und Informationen sammeln. Das ist natürlich sehr problematisch, wenn man sich so mal den Geist des Volkszählungsurteils in Erinnerung ruft etwa, nicht? Dass der Staat also nicht nur selbst sammelt, sondern sich auch noch ganz gezielt dann auch noch an solchen Datensammlungen dann auch ankauft. Und das alles, ohne dass es eine klare, also eines gibt es mit Sicherheit nicht, nämlich eine Spezialnorm, also die jetzt regelt, unter welchen Voraussetzungen der käufliche Erwerb von solchen Daten zulässig ist. Das ist ja immer noch was anderes als jetzt der staatliche Zwangszugriff auf Daten, nicht? Das ist ja dann so. Und auch verdienstvoll, weil ich, oder jedenfalls für mich aufschlussreich, weil ich es nicht wusste, der Hinweis, der sich findet dann in dem Beitrag auch darauf, dass bei der letzten Novelle des BND-Gesetzes man etwas hereingeschrieben hat in die Gesetzesbegründung, was also ganz offensichtlich schon gezielt von der Vorgabe geprägt ist, eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Und das möchte ich mal kurz ein bisschen hervorheben, weil das mir typisch erscheint, wie diese gesetzlichen Grundlagen für die Befugnisse der Nachrichtendienste funktionieren. Es wird hereingeschrieben ins Gesetz: Übermittlung von personenbezogenen Daten aus allgemein zugänglichen Quellen. Der BND darf personenbezogene Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben hat, einer anderen Stelle übermitteln, wenn dies erforderlich ist, zur Erfüllung seiner Aufgabe und so weiter und so fort. Liest man diese Vorschrift, und das ist jetzt mein Punkt, liest man diese Vorschrift, klingt sie ganz harmlos. Ja, da denkt man irgendwie, also das ist etwas, das sind Daten, Informationen, die man sich, die Nachrichtendienstler irgendwo zusammengegoogelt haben oder ähnliches. So versteht man das, wenn man es liest, allgemein zugänglich. Und darauf wird dann auch ausdrücklich Bezug genommen in der Stellungnahme der Bundesregierung, die dort, also auf die Antwort auf die parlamentarische Anfrage aus dem Bereich der Linken. Übrigens auch Kompliment an die Linken, egal was man ansonsten von denen politisch hält, dass sie auch bei diesen Themen nicht locker lassen, bei diesen Bürgerrechtsthemen nicht locker lassen. Was steht im Paragraphen 10a? Im Paragraphen 10a steht dann auf einmal dann ausdrücklich drin, dass damit auch kommerziell erworbene Daten gemeint sind. So dass man sich also dann, indem man es in die Begründung reingeschrieben hat, da fällt es nämlich nicht so auf, dann diese Einordnung gilt auch für die Übermittlung von Daten aus dem Ankauf, zum Beispiel von umfänglichen Werbedatenbanken und anderen Datenbanken mit vergleichbarer Eingriffsintensität. Auch bei diesen Daten handelt es sich um allgemein verfügbare Daten. Also das ist natürlich, allgemein verfügbar heißt ja jetzt, würde man jetzt annehmen, sind Daten, die du und ich jederzeit überall aufrufen können und nicht Daten, die wir beide überall kaufen können. Ja, das ist ja, also das ist eine, das schreiben die in die Begründung rein, um jetzt wiederum als Antwort schon mal rechtfertigen zu können, dass der Bundesnachrichtendienst sich bei den Data Brokern, also käuflich bedient. Ja, und das ist so eine ganz, das kann man an vielen Stellen beobachten, wenn man sich mit dem Recht der Nachrichtendienste befasst. Das zieht sich so ein bisschen durch, dass man ganz harmlos klingende Vorschriften macht und dann aber diese Vorschriften wiederum verwendet, um also jetzt Vorgänge damit zu legitimieren, die auf den ersten Blick also gar nicht zu der Norm passen. Nicht?
Und die auch keiner auf dem Schirm hat. Diese Entwurfsbegründungen stammen ja eben vom Entwurfsverfasser. Das ist häufig die Bundesregierung. In dem Fall wird es aus dem Bundesinnenministerium kommen. Und ob Parlamentarier zum Beispiel im Gesetzgebungsverfahren das zur Kenntnis nehmen oder auch nachvollziehen können oder den Hintergrund haben, um zu verstehen, was damit gemeint ist, das ist völlig offen. Das weiß man nicht. Und auf die Art und Weise, genau, Nico, hast du schön ausgestellt, versucht man eben die Rechtslage mit kleiner Münze, nämlich durch eine entsprechende Gesetzesbegründung, auf die man ja verweisen kann, zu verändern und zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder das ist doch ganz klar, dass es geht. Interessant ist, dass da eben in diesem Bereich der Überlappung von privatwirtschaftlicher Datenverarbeitung und staatlicher Überwachungstätigkeit, dass da so gut wie gar nichts klar ist. Zum einen müsste man sich, wenn man wirklich eine gesetzliche Grundlage für Sicherheitsbehörden schaffen wollte, auf diese Daten zuzugreifen, damit auseinandersetzen, dass diese Daten ja jedenfalls tatsächlich häufig rechtswidrig erhoben und verarbeitet werden. Wenn man bei den Data Brokern reinschaut und sich erklären lässt, was für eine Rechtsgrundlage hast du eigentlich für das, was du da machst, dann beruft man sich häufig auf Einwilligungen, die dann mehr oder weniger häufig nachweisbar sind. Artikel 5 Absatz 2 lässt grüßen. Jedenfalls wird man sagen müssen, dass wenn ich irgendeine App auf mein Handy lade und da irgendwelche Einwilligungserklärungen abgebe, dass dort nicht immer jedenfalls die Weitergabe an staatliche Stellen direkt durch den App-Betreiber oder über Zwischenhändler vorbehalten ist. Das dürfte wohl eine Zweckänderung sein nach Artikel 6 Absatz 4. Und ich glaube, die wenigsten Betroffenen haben die, wie es im Erwägungsgrund 47 steht, vernünftige Erwartung, dass die Daten, die sie ihrer App dort anvertraut haben, am Ende bei der Bundespolizei landen. Also da sind Fragezeichen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sowohl ob die Daten eigentlich rechtmäßig verarbeitet wurden, auf die der Staat dazugreift, und die Frage eigentlich auch der Transparenz. Spannend ist daran, dass wir jetzt wieder eine Vermischung haben von privatwirtschaftlicher Datenverarbeitung, also hier dem Tracking, und staatlicher Überwachung. Der Datenschutz hat ja eine lange Historie. Ursprünglich dachte man mal in den 70er Jahren, der große Datenverarbeiter, das ist der Staat und die staatliche Überwachung ist das große Problem. Dann hat man ab den 90er Jahren gesehen, nee, die großen Datenverarbeiter sitzen in der Privatwirtschaft. Und heute wissen wir, dass dort wesentlich mehr personenbezogene Daten verarbeitet werden, als der Staat überhaupt zur Kenntnis nehmen kann. Und jetzt eben sozusagen die neue Phase, in der der Staat auf privatwirtschaftlich gesammelte Daten zugreift. Das ist letztlich etwas, von dem Shoshana Zuboff, die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin, schon vor mehr als 10 Jahren gesprochen hat und das ganze Überwachungskapitalismus nannte. Da haben wir damals ein bisschen dran rumkritisiert an dem Begriff, weil ja das privatwirtschaftliche Tracking gar nicht so sehr mit der Überwachungsmaßnahme staatlicher Stellen gleichzusetzen ist. Jetzt auf einmal wird ein Schuh draus. Nämlich wenn die privatwirtschaftlich gesammelten Daten doch beim Staat zu Überwachungszwecken landen, das ist wirklich Überwachungskapitalismus. Jedenfalls das Zusammenspiel von staatlicher Überwachung und privatem Kapitalismus, also privatwirtschaftlicher Nutzung personenbezogener Daten. Also das ist hochspannend und ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber jedenfalls dieser Thematik dadurch gerecht wird, dass er irgendwo in der Entwurfsbegründung irgendeine Zeile duldet oder stehen lässt oder ignoriert, wo das Innenministerium sich selbst eine Rechtsgrundlage zugeschrieben hat. Spannend ist daran auch, Nico, vielleicht noch ein Gedanke, dass die Daten ja, wenn der Staat auf privatwirtschaftlich gesammelte Daten zugreift, nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich etwas Ungewisses an sich haben, nämlich ob die stimmen, die Daten. Das steht ja gar nicht fest. Es gab fand ich auch sehr hilfreich im Artikel von Dachwitz und Kollege, Es gab eine Forschungsstelle der NATO, Stratcom heißt die, die sich das mal angeschaut hat, wie valide sind eigentlich die Daten bei privaten Datenbrokern. Und da haben sie festgestellt, naja, so bis zu 40% sind ohnehin unrichtig. Wobei man da sagen muss, die privatwirtschaftlichen Datenverarbeiter brauchen häufig nicht oder sind nicht zwingend darauf angewiesen, dass die Daten komplett richtig sind, sondern die haben ganz häufig ganz schmale Nutzungsziele und da ist es ihnen relativ wurscht, ob der Zeitstempel jetzt passt oder nicht passt. Wenn staatliche Stellen darauf zugreifen, wird natürlich sofort ein Schuh draus. Ja? Nämlich die glauben möglicherweise an die Richtigkeit der Daten, die sie dort eingekauft haben. Und das kann wieder sehr schnell dazu führen, dass falsche Bilder entstehen, falsche Eindrücke entstehen und auf einmal Unschuldige verfolgt werden von staatlichen Stellen, die daran geglaubt haben, dass die Privatwirtschaft ordentlich gearbeitet hätte bei der Datenverarbeitung.
Also ganz andere Ansicht als wir. Die Gesetzesbegründung damals, aus der ich dann abschließend noch mal zwei Sätze vorlese, weil sie so schön sind. Die Erhebung und Weiterveräußerung dieser Daten durch die kommerziellen Anbieter geschieht in der Regel mit der Zustimmung des Nutzers als Bestandteil der jeweiligen allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen. So einfach ist die Welt. Ja, nicht? Geschieht in der Regel mit Zustimmung. Also, ja, Prost Mahlzeit. Da die Datenqualität solcher Daten jedoch mit den systematisch durch den Bundesnachrichtendienst erhobenen und gezielt zusammengeführten Daten vergleichbar ist, also nichts, dass die unzuverlässig sind. Sie sind vergleichbar mit den systematisch durch den BND erhobenen und oder gezielt zusammengeführten Daten. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist sehr, sehr verdienstvoll von den Journalisten, die hier und auch den Parlamentariern, die hier mit erheblichem Aufwand sich für diese Themen interessieren.
Absolut. Man kann das Thema noch weiter auffächern. Das machen die Redakteure von Netzpolitik.org auch. Man kann sehr schön zum Beispiel sich überlegen, dass das Ganze ja auch eine budgetrechtliche Dimension hat. Darf der Staat, dürfen die Verwaltungsstellen eigentlich Geld dafür ausgeben, solche Daten einzukaufen? Das könnte ja immer auch eine Umgehung sein, also dass sie sich zum Beispiel Daten besorgen im gewerblichen Bereich, die sie selbst gar nicht erheben dürften, weil sie zum Beispiel zu nah an der Intimsphäre stecken. Und man sagt, nee, staatliche Stellen, da haltet ihr euch raus. Dass private Stellen solche Daten erheben, das ist durchaus vorstellbar. Was weiß ich, es gibt so viele Apps, an die man als ordentlicher Mann gar nicht denkt. Also was weiß ich, Menstruations-Apps, wo man alles Mögliche an medizinischen Daten dort dem eigenen Smartphone anvertraut. Und auf einmal kauft der Staat die ein. Ja, wo man sagt, also das ist jetzt eigentlich so nicht gedacht oder da sollte sich der Staat doch eigentlich raushalten. Das kann also eine Umgehung rechtsstaatlicher Vorgaben bedeuten. Und man kann nur feststellen,
wie das legitimiert ist. Das ist dadurch legitimiert und das ist ein schönes Beispiel, dass, und jetzt nochmal wieder das Zitat aus der Gesetzesbegründung, dass die Weiterveräußerung dieser Daten durch die kommerziellen Anbieter in der Regel, und zwar die Weiterveräußerung, Klammer an den Bundesnachrichtendienst, dieser Daten durch die kommerziellen Anbieter in der Regel mit der Zustimmung der Nutzer geschieht. Also wahrscheinlich muss man nur hereinschauen in das Kleingedruckte und das ist natürlich auch von jeglichem rechtlichen Wirksamkeitszweifel befreit. Man muss nur reinschauen in die Nutzungsbedingungen der von dir genannten App und da wird man dann schon finden, dass also die Nutzerin dieser App doch zugestimmt hat, dass der kommerzielle Anbieter die Daten weiterverkauft an BND.
Ja, dazu fällt mir ein ganz alter Sponti-Spruch ein. Nico, den kennst du nicht mehr, der ist noch aus den 70ern.
Danke, dass du so tust, als ob du älter bist als ich, lieber Stefan.
Ja, das ist, nein, ich war nur schon früher wach und aufmerksam. Nein, du bist natürlich tatsächlich, hast du eigentlich einen erheblichen Vorsprung auch auf diesem Feld. Der Spruch hieß, hast du mal eine Erektion, das BKA, das merkt das schon. Und tja, da kann man doch nur sagen, wenn der private App-Betreiber das mitbekommt, wie gut oder schlecht der Handybesitzer schläft, ja, dann weiß es am Ende das BKA eben auch. Das ist jetzt, muss man auch noch mal insgesamt hinzufügen, keine besonderes Steckenpferd deutscher Sicherheitsbehörden. Nein, im Gegenteil, wir sind eher ein bisschen später dran offensichtlich. In den USA, wir haben Beispiele genannt, ist es wenigstens seit 5 Jahren offensichtlich durchaus Teil der Tätigkeit der Sicherheitsbehörden, solche privaten Daten bei Brokern einzukaufen. Aber wir haben auch Berichte aus den Niederlanden oder aus Norwegen, wo auch dort Sicherheitsbehörden zum Teil unter heftigem Protest, auch von Verfassungsrechtlern, diese Daten einkaufen und für sich nutzen. Dass dort ein Regelungsbedürfnis besteht, haben viele auch staatliche Stellen spätestens in dem Moment erkannt, wo sie vom Tracking ihrer eigenen Bediensteten kalt erwischt werden, wo also sicherheitsbehördliche oder militärische Angestellte private Apps nutzen. Und das auf einmal zum Problem wird. Den Fall haben wir schon gesehen, vor ich glaube 3 oder 4 Jahren war es, dass US-Außenstellen, also im Ausland befindliche Stellen mit geheimen militärischen Basen und Ähnliches, über Fitness-Apps aufgespürt werden konnten, weil dort jeden Morgen die Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel ihren Fitnesslauf gemacht haben und dort, wo sie starteten, dort, wo sie ankamen, ablesbar an ihrer Fitness-Tracking-App, da war offensichtlich das militärische Lager. Herzlichen Glückwunsch, so enttarnt man Sicherheitsbelange des Staates und dass der Staat dort ein Interesse daran hat, einzugreifen und diese privatwirtschaftlich erhobenen Daten eben nicht auf den offenen Markt kommen zu lassen, das ist offensichtlich.
Wagen wir den Übergang, lieber Stefan. Es gibt gab eine Weihnachtsbotschaft, ein Interview, das am 25.12.2025 erschienen ist im Berliner Tagesspiegel. Und diese Weihnachtsbotschaft stammt von niemand Geringerem als dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, dem sehr geschätzten, ich glaube von uns beiden geschätzten, Andreas Voskuhle. Und ja, warum hat es dieses Interview in die Schlagzeilen, jedenfalls über die Weihnachtszeit, kurzzeitig geschafft? Weil es um das Thema Klarnamenpflicht geht. Ja, das ist jetzt nicht gerade ein Thema, von dem man noch nie gehört hat, sondern das ist so ein Dauerbrenner, der immer mal wiederkommt, wie vieles andere auch. Alle Jahre wieder kommt jemand um die Ecke und jetzt ist es dann sogar ein ehemaliger Verfassungsgerichtspräsident und sagt also, wir brauchen im Netz eine Klarnamenpflicht, wir brauchen sie, um, wie dann weiter ausgeführt hat, um öffentliche Diskussionen im Netz zu entgiften und um die Diskurskultur im Netz zu zivilisieren. Kannst du das noch hören, die Klarnamenpflicht?
Naja, also zunächst mal nehmen wir ja zur Kenntnis, dass auch viele Anbieter von Social Media das gerne hätten. Das haben sie in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen. Bei Facebook steht es nach wie vor drin, bei Instagram steht es drin, dass die Nutzerinnen und Nutzer gefälligst mit ihrem Klarnamen dort sich anmelden und auftreten sollen. Ja, das, was ich da jetzt von Herrn Voskuhle gehört habe, hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen, sag ich mal vorsichtig. Er hat das zwar sofort auch wieder eingeschränkt und gesagt, ja, eine solche offensichtlich gesetzliche Pflicht zu verankern für das Auftreten im Rahmen von Diskursen im Internet sei nicht ganz einfach, sei aber verfassungsrechtlich durchaus zulässig. Es brauchte natürlich eine genaue Begründung, aha. Und es müsse auch weiter möglich sein, die, wie er sagt, Zitat, die Regierung zu kritisieren, ohne persönlich Sanktionen befürchten zu müssen. Wie er das nun differenzieren will, war mir nicht ganz klar. Also wie man dann sagen im Diskurs unerkennbar zwar für die Regierung, aber mit Klarnamen erkennbar für alle anderen Diskursteilnehmer, ohne Sanktionen durch staatliche Stellen befürchten zu müssen, auftritt, weiß ich nicht, was er sich da gedacht hat. Und seine Ausführungen waren auch eher allgemeiner Natur. Also insofern passend zum Weihnachtsfest vielleicht. Er sagte, die Kommunikation in sozialen Medien trage zu einer permanent erregten und gewissermaßen orientierungslosen Gesellschaft bei. Ja, in Gottes Namen, ob jetzt der Staat die Aufgabe hat, der Gesellschaft Orientierung zu geben und für weniger Erregung zu sorgen. Wow, keine Ahnung. Ich hätte jetzt eher gesagt, das sei dann doch eher Frage des gesellschaftlichen Diskurses. Aber mir stellen sich, man kann da ja viel verlangen oder viel anregen oder fordern. Und wir sind natürlich immer dafür, dass es zivilisiert dazugeht. Die Frage ist nur, muss das auf gesetzlicher Grundlage geschehen? Und dann stellen sich sofort die Fragen, wer kontrolliert denn diese Klarnamenpflicht? Macht das die private Stelle, also der Social-Media-Anbieter? Oder macht das eine staatliche Stelle? Ernsthaft? Ja. Wie wird das eigentlich sanktioniert, wenn man mit einem Pseudonym auftritt und nicht mit seinem Klarnamen? Gibt es ein Bußgeld oder eine Internetsperre? Soll das wirklich ein verhältnismäßiger Vorschlag sein? Voskuhle sagt, das sei nicht ganz einfach, aber irgendwie dann doch möglich. Da habe ich meine Zweifel. Ja. Wenn es darum geht, Hass und Hetze im Netz zurückzudrängen, dann wird man zunächst mal sagen müssen, naja, nicht alles, was hasserfüllt ist, ist eine Straftat. Und wenn der Staat Probleme hat bei der Verfolgung von Straftaten im Netz, und er soll die natürlich verfolgen, sollen dann deswegen alle ein Namensschild um den Hals tragen, damit es der Staat ein bisschen einfacher hat? Also das scheint mir nicht so arg durchdacht. Und mir fiel dann nur, um das Ganze sozusagen humoristisch ein bisschen aufzufangen und den Herrn Voskuhle nicht zu scharf kritisieren zu müssen für das, was er da vorgeschlagen hat, mir fiel eine wunderschöne Szene von Loriot ein in seinem Film Papa Ante Portas, wo der Herr Fabrikdirektor Lohse vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden ist und jetzt zu Hause seiner Frau und den Kindern auf den Wecker geht. Er wird einkaufen geschickt, er steht im Supermarkt und stellt sich dort erstmal vor, das hat er nämlich so gut gelernt, und sagt, mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein. Und deswegen möchte ich Herrn Voskuhle zurufen, warum eigentlich nur eine Klarnamenpflicht im Internet, warum nicht auch im Alltag? Überall, wo wir sind, an der Bushaltestelle oder, keine Ahnung, im Bordell, wo man halt gerade so vorbeikommt, sagt man dann erstmal seinen Namen, wie man heißt, und dann wird alles besser und zivilisierter. Ich bin nicht völlig davon überzeugt.
Ja, es ist enttäuschend, dann kommt das Scharfe jetzt von mir, es ist enttäuschend, wenn ein geachteter Verfassungsrechtler erstmal meint, sich zu etwas äußern zu können, was wir Juristen ja, wenn man es mal genau betrachtet, gar nicht besser beurteilen können als andere. Also wir haben keine besondere Expertise, Kraft dessen, was wir gelernt haben, darüber zu urteilen, ob eine Klarnamenpflicht öffentliche Diskussionen entgiften würde. Ja, das ist keine juristische Frage. Und dann, wenn es ums Juristische geht, das ist enttäuschend blutleer, was er dazu sagt. Er sagt eigentlich nur, das geht irgendwie. Ja, und daher würde man eigentlich von einem gestandenen Staatsrechtler und ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten etwas mehr erwarten, zumal es eigentlich allgemeingut ist, dass die zur Meinungsäußerungsfreiheit auch die Freiheit gehört, nicht immer seinen Namen nennen zu müssen, wenn man seine Meinung sagt. Das ist eigentlich gesichertes Verfassungsrecht. Und da würde man schon ein bisschen was Anspruchsvolleres erwarten, auch als eine Einschätzung, das sei jetzt nicht so ganz einfach, das zu regeln, aber irgendwie sei es schon möglich. Das ist enttäuschend, wenn da nicht mehr kommt als dieses. Und dass man, gerade wenn man doch auch einen Datenschutzhut auf hat, dass man da also erstmal wieder zusammenzuckt, wenn man hört Klarnamenpflicht, versteht sich eigentlich auch von selbst. Und das Dritte, was mich auch dann immer ärgert an solchen Äußerungen, jetzt ganz unabhängig von wem sie kommen, ist das Deutsche. Weil also Klarnamenpflicht, ja, wo soll die denn jetzt überall gelten? Soll die auch in Saudi-Arabien, im Iran und in Nordkorea gelten? Und, oder vielleicht gilt sie da sogar nicht. Ich weiß es nicht, ob es da entsprechende Gesetze gibt. Aber da darf man ja auch nicht mit zweierlei Maß messen. Wir dürfen ja jetzt nicht irgendwie meinen, dass weil Deutschland irgendwie so ein schöner Staat ist und alles so demokratisch hierher geht, könne man jetzt hier auch den Bürgern Verpflichtungen auferlegen, die man also in einem diktatorischen Staat scharf und schärfstens kritisieren würde. Das ist dann auch zweierlei Maß. Und sich zumindest mal den Gedanken zu machen und mal vor Augen zu führen, dass das ja keine Fragen sind, die sich jetzt nur in Deutschland stellen, das finde ich dann auch intellektuell ein bisschen enttäuschend.
Aber lieber Nico, seien wir nachsichtig, es war in der Weihnachtszeit und möglicherweise fällt es gerade zwischen Weihnachten und Neujahr dem einen oder anderen besonders auf, dass er nicht mehr Verfassungsgerichtspräsident ist.
Jetzt kommt das ganz Boshafte. Das ganz Boshafte musstest du jetzt.
Lass uns weitergehen zu einem hochjuristisch und hochklassisch, nein, Klassik argumentierenden Gericht weitergehen, zum Bundesgerichtshof nämlich. Der hat in seinem Urteil vom 18. Dezember 2025 Interessantes gesagt aus der Welt von Artikel 15 und Artikel 4 Datenschutzgrundverordnung. Es ging um einen ganz hübschen, kleinen, überschaubaren Fall. Der Kläger ist privat krankenversichert und hat offensichtlich seine Vertragsunterlagen nicht ganz beieinander, hat keinen Zugriff mehr auf Unterlagen zur Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung und die dazugehörigen Begründungsschreiben, warum das jetzt notwendig ist, dass die Beiträge angehoben werden und um wie viel sie angehoben werden. Und deswegen hat er seiner privaten Krankenversicherung gehabt, das gesagt, das hätte ich gerne, die Unterlagen hätte ich gerne. Und hat dann auch tatsächlich, als er die nicht bekommen hat oder nicht vollständig bekommen hat, vor Gericht geklagt auf Auskunft und Schadenersatz und ist damit zunächst mal beim Amtsgericht gescheitert. Beim Landgericht Leipzig hatte er mehr Erfolg. Dort hat er nämlich einen Hilfsantrag gestellt, diese Unterlagen aus Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, Artikel 15 Absatz 3, das Recht auf Kopie der personenbezogenen Daten vom Verantwortlichen. Damit hatte er Erfolg. Dagegen ging der Versicherer in Revision und hatte dort durchaus Erfolg beim BGH, der die Entscheidung des Landgerichts Leipzig aufgehoben hat und dorthin zurückverwiesen hat. Was hat der BGH argumentiert? Er hat zunächst mal, und das finde ich verdienstvoll und zutreffend, gesagt, na, also das Argument des Versicherers, das wäre ja rechtsmissbräuchlich, dass der Kläger sich hier auf Artikel 15 stützt, obwohl ihm einfach nur Unterlagen fehlen, weil er schlampig gewesen ist und am Ende auch noch den Versicherer auf Schadensersatz verklagen wollte. Das sei doch, dafür sei doch Artikel 15 gar nicht da. Beruft sich der Versicherer auf Artikel 12 Absatz 5, wo es darum geht, dass die betroffenen Rechte natürlich Grenzen haben, dass sie, wenn sie exzessiv genutzt werden oder sogar missbräuchlich genutzt werden, dass dann natürlich Grenzen erreicht sind. Da sagt der BGH aber unter Berufung auf Rechtsprechung des EuGH von 2023, wir hatten damals das hier auch schon besprochen, da ging es um die Herausgabe von Gesundheitsreports, dass man das nicht entgegenhalten kann. Dass also das keineswegs von der Motivation her eingeschränkt sei. Das ist übrigens ein hübscher Punkt, der jetzt auch bei den Überlegungen zur Reform der Datenschutzgrundverordnung von Seiten der Kommission, Stichwort Omnibusverfahren, auch schon wieder angedeutet wurde. Man könnte doch möglicherweise die betroffenen Rechte ein bisschen einschränken, einnorden oder auf Datenschutzzwecke hin stärker ausrichten. Da ist der BGH aber ganz auf der Linie des EuGH und sagt, nö, könnt ihr vergessen, da brauchst du weder eine besondere Begründung noch eine besondere Zielrichtung, sondern das, was personenbezogene Daten sind, muss rausgegeben werden. Aber, und jetzt kommt das Spannende an der BGH-Entscheidung, der BGH sagt, nicht alle begehrten Informationen, nicht alles, was der Kläger dort mit seinem Hilfsantrag nach 15 herausbegehrt hat und was das Landgericht Leipzig zugesprochen sind, sind auch tatsächlich personenbezogene Daten. Da muss man genauer und differenzierter hinschauen. BGH hat keinen Zweifel daran, dass die Schreiben, die vom Versicherungsnehmer an die Versicherung gesendet werden, dass das alles personenbezogene Daten sind. Da steht ja nicht nur der Absender drauf, nämlich der Versicherungsnehmer, sondern auch alles, was er dort zum Ausdruck bringt, wird ihm zugeordnet. Das sind personenbezogene Daten, da gibt es keinen Zweifel. Aber jetzt sagt der BGH, die Begründungsschreiben zur Beitragserhöhung, die also die Versicherung an den Versicherungsnehmer schreibt, die seien nur zum Teil personenbezogen. Und auch soweit es um Vertragsdaten und Daten zum Versicherungsverlauf geht, seien die zwar in der Regel, aber nicht immer personenbezogen. Hier macht der BGH, glaube ich, was ganz Griffiges, indem er sagt, Personenbezug heißt nicht, dass Daten Auswirkungen auf den Betroffenen haben, wie zum Beispiel hier die Frage, was geschieht denn mit meinen Beiträgen und wie werden die angepasst und aus welchen Gründen werden die angepasst. Das ist nicht Personenbezug, sondern ich brauche tatsächlich eine Verbindung der Daten mit einer bestimmten oder einer bestimmbaren, individualisierbaren Person. Und da sagt der BGH zumindest, und deswegen hebt er auch nur auf und verweist zurück, war also keine Situation, wo er durchentscheiden könnte, da sagte der BGH, dass die Person des Versicherungsnehmers aufgrund der Informationen über Zeitpunkt und Höhe von Beitragsanpassungen oder aufgrund der festgestellten Auswirkungen auf das Versicherungsverhältnis identifiziert oder identifizierbar würde, hat das Berufungsgericht hingegen nicht festgestellt. Da müsst ihr noch mal gucken, liebes Landgericht Leipzig, ob das tatsächlich so ist, ob das sozusagen abstrakte Begründungen für Beitragsanpassungen sind, denen würde der Personenbezug fehlen, oder ob das so verknüpft ist mit der Versicherungsgeschichte, dem Versicherungsverlauf, den früheren Beitragsanpassungen, dass das Schreiben, das der Versicherungsnehmer bekommen hat, tatsächlich jedenfalls für den Versicherer ihm auf ihn zurückgeführt werden kann mit den dort vorhandenen Daten. Und was übrigens aus meiner Sicht in vielen Bereichen plausibel sein wird, das ist dann schon, jedenfalls wenn es runtergerechnet wird auf das einzelne Vertragsverhältnis, das ist dann schon wahrscheinlich führt zur Identifizierbarkeit des Adressaten. Aber das ist nicht zwingend so und da muss das Landgericht Leipzig einfach sich das nochmal näher anschauen. Das pauschal zu behaupten und pauschal einen Personenbezug anzunehmen, geht zu weit, sagt der BGH. Und abschließend sagt er auch, das können wir hier Kraft eigener Wassersuppe entscheiden, eine Vorlage an den EuGH ist nicht geboten. Das hat er uns schon eigentlich alles hinlänglich deutlich klar gemacht. BGH zitierte auch die einschlägigen Urteile des EuGH zum Thema Personenbezug nach Artikel 4 Nummer 1 Datenschutzgrundverordnung. Das hört sich doch ganz fundiert an, Nico, oder hättest du was zu kritisieren?
Nein, ich finde, die Entscheidung hat Hand und Fuß und finde sie gut nachvollziehbar. Sie versucht halt so ein bisschen das zu begrenzen, was es an Rechten dann gibt, die man aus Artikel 15 ableiten kann, wenn man an die Versicherungen herantritt. Diese Verfahren hat es ja jetzt in den letzten Jahren also zuhauf gegeben. Das müssen hunderte von Fällen gewesen sein, wo Versicherten gesagt worden ist, also lasst euch mal jetzt alles kommen und dann gucken wir uns das an und dann zahlt ihr anschließend weniger Beiträge. Ob das so ist oder nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Und dann gab es da immer dasselbe Spiel. In der Anfangszeit sind diese Verfahren meistens mit der Klageabweisung ausgegangen, weil man dann Rechtsmissbrauch entgegengehalten hat wegen datenschutzfremder Zwecke. Diesen Einwand hat der EuGH dann irgendwann kaputt gemacht, indem er gesagt hat, also das ist völlig zweckfrei, auch wenn du wenn das gar nichts damit zu tun hat, dass du jetzt überprüfen willst, ob die Daten also alle richtig sind, ob sie gespeichert werden dürfen und sonst nach den Regeln der DSGVO gehandhabt werden, auch wenn dich das eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern du was ganz anderes damit verfolgst, ist es trotzdem Fall von Artikel 15. Damit hat man also aus meiner Sicht fragwürdigen Artikel 15-Verfahren Tür und Tor natürlich geöffnet. Das ist das, was im Digital Omnibus meines Erachtens richtigerweise jetzt auch wieder zurückgefahren werden soll, weil das glaube ich auch, also ich würde wetten, dass 2018 oder 2016, als die DSGVO noch frisch war, da hat keiner bei Artikel 15 an solche Fälle gedacht, ja, sondern an ganz andere. Naja, und irgendwann war es dann halt so, dass die Gerichte nicht mehr jetzt Rechtsmissbrauch dort sagen konnten. Und dann sind wieder unterschiedliche Entscheidungen dort getroffen worden von den Obergerichten. Das wird auch alles sehr, sehr ausführlich nachgezeichnet in der BGH-Entscheidung, die wirklich von großer Gründlichkeit auch mal wieder geprägt ist, so wie man es vom BGH eigentlich meist kennt. Und die einen Gerichte haben gesagt, also eigentlich alles, was in irgendeinen Zusammenhang zu bringen ist mit dem Versicherungsvertrag, hat auch Personenbezug, also auch allgemeine Informationen, die jetzt gar nichts mit der konkreten Person zu tun haben, über Beitragserhöhungen und die Bemessungsgrundlagen. Und das haben die einen Gerichte gesagt und die anderen Gerichte, und also hier im konkreten Fall auch das Berufungsgericht in Sachsen. Und die anderen Gerichte haben es enger gesehen und denen hat sich jetzt halt auch der BGH angeschlossen und hat gesagt, also alleine, dass jetzt Informationen zu Versicherungen auch für den Kläger als Versicherten gelten, das schafft noch keinen Personenbezug. Ich finde das eine nachvollziehbare Begründung und habe deshalb nichts zu meckern an dieser Entscheidung des BGH und hätte das wohl, wenn ich mal groß wäre und Bundesgerichtshof wäre, hätte ich das genauso entschieden.
Hey, sehr gut. Was mir nicht ganz klar war, Nico, ist, der Sachverhalt, der dahinter steht, ist ja schon ein bisschen ein merkwürdiges Verhalten eines Versicherers. Auf den Wunsch des Versicherten hin, schick mir doch mal die Begründungsschreiben für die Beitragserhöhung der letzten Jahre, zu sagen, nee, kriegst du nicht, kenne ich eigentlich so nicht. Sondern das normale Verhalten des Versicherers wäre eigentlich zu sagen, naja, also erstens, hier hast es, und zweitens vielleicht noch zu sagen, es macht uns aber schon einiges an Aufwand, überweist uns bitte 17,50 Euro. Aber zu sagen, kriegst du gar nicht bei Schreiben, die ja vorher sozusagen in großem Umfang ins Land gestreut wurden, da muss schon irgendwas schief sitzen, beziehungsweise da muss für den Versicherer offensichtlich die drohende Klage so offensichtlich gewesen sein, dass er sagt, also jetzt liefere ich dir nicht nur Munition, nämlich sonst hoffe ich mal, dass auch die Versicherer ein bisschen kulanter sind oder ein bisschen stärker sich auch auf die Wünsche der Versicherten einlassen, und dass da jemand seine Unterlagen verschlammt hat, das verstehe ich ganz gut. Das könnte der Versicherer eigentlich, sagen wir mal, auf dem kleinen Dienstweg ganz gut ausgleichen. Es sei denn halt, er hat den Eindruck, er schießt sich damit ins eigene Knie.
Ich glaube, das muss man im Zusammenhang sehen damit, dass das halt Massenverfahren auch sind und dass die Versicherung, auch hier die Versicherung im Zweifel das auch schon kannte, dass das der Auftakt ist zu. Ja, ich habe allerdings keine näheren Kenntnisse. Ich weiß auch nicht, wer da eigentlich so die treibenden Kräfte sind, die Versicherten in diese Verfahren treiben. Mutmaßlich sind sie rechtsschutzfinanziert. Also kann mir gar nicht erklären ansonsten, was so viele Kläger bewegen kann, dann bis zum Bundesgerichtshof in diesem Fall sogar zu ziehen. Das sind ja nicht gerade ganz preiswerte Verfahren, die da geführt werden. Aber ich habe keine Erkenntnis darüber. Jedenfalls über meinen Schreibtisch ist noch nie ein solches Verfahren gelaufen. Und ich habe auch, vielleicht können wir uns davon Hörerinnen und Hörern belehren lassen, wer da eigentlich so die treibenden Kräfte sind. Ob das, ja, wir ja nicht ausschließen, dass es Anwaltskanzleien sind, soll es ja manchmal auch geben, die Massenverfahren dann pushen. Oder ob das irgendwelche Organisationen aus der Verbraucherschutzecke sind, ich weiß es nicht.
Dann würde ich sagen, lieber Nico, sind wir am Ende.
Wenn ich nichts weiß, sind wir am Ende, meinst du, ja?
Mhm. Ja, jedenfalls insoweit. Ich schließe mich dem Appell an die Hörerinnen und Hörer an, uns alles Berichtenswerte nicht nur zu diesem Fall des BGH, sondern auch zu allen anderen Themen dieses Podcasts zurückzuspiegeln. Wer uns bisher gefolgt ist und seine Freude gehabt hat, ist herzlich eingeladen, uns das nächste Mal auch wieder zu begleiten, wenn wir auf den Datenschutz, die Informationsfreiheit und unsere schöne Verfassung schauen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis demnächst.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.